bin Beate, das heißt die Glückliche. Und ich habe das große Glück, ganz viele glückliche Menschen zu kennen. Und die stelle ich euch hier vor. Hallo, ich begrüße euch zur neuen Podcast-Folge über Glückskinder. Ich bin Beate Schmies und ich habe heute einen Gast, den alle Kinofans vermutlich sehr beneiden. Er ist seit 35 Jahren Inhaber und Chef des Victoria Lichttheaters in Hilchenbach, ein Programmkino, das vielfach ausgezeichnet worden ist. Und das ist der Verdienst von Jochen Manderbach, für den das Medium Film zum Lebensglück geworden ist.
Ich war in Köln auf einer Filmmesse und habe den französischen Film The Artist gesehen. Das ist ein Stummfilm. Also ein Stummfilm, das ist noch gar nicht so lange her, in dieser Jetztzeit, der halt beschrieben hat, wie ein Stummfilmstar damit klarkommen muss, dass es jetzt einen Tonfilm gibt. Das ist so schön umgesetzt. Ich bin nach der Vorstellung aus dem Kino raus in das riesige Foyer des Kölner Kinos und habe geschrien vor Freude.
Als junge Redakteurin beim WDR durfte ich 1991 ein langes Interview mit Felix Fischer führen, von dem Jochen Manderbach das Kino übernommen hat. Fischer hatte 1948 die Siegerland Lichtspiele gegründet, ein Tourneekino, mit dem er und seine Frau kreuz und quer durch das Sauer- und Siegerland reisten und Filme in Festhallen vorführten. 1952 eröffnete Fischer dann in der alten Turn- und Festhalle von Dahlbruch ein stationäres Kino. Und weil er so glücklich war, dass er damit seine anstrengende Wanderschaft beenden konnte, nannte er das Kino Victoria, also Sieg. 1960 erhielt er dann in dem neuen Gebrüder Busch Theater seine eigene Spielstätte. Der Sieg war vollkommen. Im Mai kann das Victoria Filmtheater seinen 65. Geburtstag feiern. Felix Fischer wird das nicht mehr miterleben, weil er nicht mehr lebt, sein Nachfolger Jochen Manderbach aber auch nicht, weil er dann nicht mehr Chef dieses wunderbaren Theaters sein wird. Sehr schade, aber ich freue mich, mit dir, lieber Jochen, auf deine 35-jährige Kinogeschichte zurückblicken zu dürfen und freue mich sehr, dass du nach Schmallenberg gekommen bist und das zu früher Stunde. Wir zeichnen das Gespräch ja morgens auf und du hast mal in einem Interview gesagt, der Luxus, den ich mir erlaube als Kinobetreiber, ist morgens auszuschlafen. Also erstmal vielen Dank für das Opfer. Wie ist deine Liebe zum Kino und zu Filmen entstanden? Kannst du dich an den allerersten Film erinnern, bei dem du gesagt hast, das ist wow, ich muss irgendwas mit Filmen machen?
Also ich war als Kind schon immer Kino verliebt. Also wenn ich was im Fernsehen geschaut habe, dann waren es Kinofilme und damals war die Fernsehlandschaft tatsächlich noch so, dass da viele Kinofilme ausgestrahlt worden sind, auch viele Klassiker und das auch noch zu zuschauerfreundlichen Uhrzeiten. Also ich habe die Reihe des fantastischen Films im ZDF gesehen und mich dabei gegruselt. Ich habe diese ganzen Horrorfilme im WDR gesehen mit Boris Karloff und Bela Lugosi und das hat mich so begeistert, dass ich dann als Schüler angefangen habe, ins Kino zu gehen und im Siegener Apollo-Kino, ich glaube, es war mein erster Film, mir King Kong und die Weiße Frau angeschaut habe, den Klassiker von 1933.
Nach der Schule aber bist du ja erstmal an der Uni Siegen gewesen, hast Germanistik, Geschichte und evangelische Theologie studiert. Klingt so ein bisschen nach Lehramt.
Ja, genau. Aber es war halt ein Magisterstudiengang. Ich hatte schon immer das Gefühl, so Lehrer ist so nicht das Richtige für mich. Während dem Studium hat sich gezeigt, das war die richtige Entscheidung. Und auch wenn ich dann eine wissenschaftliche Examensarbeit zum Thema Film geschrieben habe, das Remake, Studien zu seiner Theorie und Praxis, das war die erste deutschsprachige wissenschaftliche Arbeit zum Thema Neuverfilmungen, hatte ich aber auch das Gefühl, dass ich als Filmwissenschaftler nicht die beste Wahl bin. Also ich habe, für mich war halt Film auch immer Unterhaltung, hatte auch immer verschiedene Beweggründe, warum wird ein Film erfolgreich. Das kann nicht nur filmwissenschaftliche Gründe haben, sondern das liegt auch am Zeitgeist, an den Schauspielern, an so vielen Faktoren. Von daher war so das Filmjournalistische, das mich gereizt hat.
Also Journalist wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber du hast dich dann wirklich ganz für den Film entschieden und hast auch tatsächlich selber einen gemacht und damit einen Preis gewonnen. Und zwar beim Siegener Amateurfilmfest Goldene Linse. Was war das für ein Film?
Das war während des Studiums. Ich habe während des Studiums Matthias Kringe kennengelernt, den Erfinder der Dildaben. Wir waren sehr eng befreundet. Wir haben zusammen in Siegen den ersten Comicladen gegründet, damals in der alten Poststraße, und haben dann während des Studiums einen Film gedreht, und mit diesem Film Jenseits von Hollywood haben wir an dem ersten Siegener und einzigen Amateurfilmfestival teilgenommen und den ersten Preis gemacht. Und in der Jury saßen unter anderem Wolfgang Suttner, Andreas Fuchs von den Fuchstheaterspielen und natürlich Felix Fischer vom Victoria Filmtheater.
So hast du dann Felix Fischer kennengelernt?
Felix Fischer kannte ich vorher schon, weil ich durch meine Tätigkeit, ich habe dann ja wirklich als Filmkritiker sowohl für die Westfälische Rundschau als auch für das damalige Stadtmagazin Der Tipp gearbeitet, kannte ich alle Kinobetreiber und bin bei denen ein- und ausgegangen. Und die Schlussszene des Films Jenseits von Hollywood spielt auch auf der Bühne des Victoria Kinos.
Und Felix Fischer hat dir und deinem damaligen Kompagnon dann auch sein Kino übergeben.
Herr Fischer hat irgendwann bei meinen vielen Besuchen im Victoria gesagt, ja, also irgendwann wäre ja auch für ihn dann mal Schluss, und er suchte einen Nachfolger und schaute mir dabei lange und tief in die Augen. Ich dachte so, okay. Und dann hat es halt noch ein bisschen gedauert, bis er tatsächlich der Meinung war, jetzt ist es gut. Und dann, weil ich von ihm wusste, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, habe ich mich mit meinem Studienfreund Carsten Gölker, wir haben halt in Filmseminaren zusammengesessen, gefragt, ob er Interesse hätte. Und dann waren wir einer von drei Kandidaten, die sich bei der Stadt Hilschenbach um die Nachfolge von Herrn Fischer beworben haben. Und nicht zuletzt deshalb, weil Felix Fischer natürlich gesagt hat, also von den drei Kandidaten sind das meine Wunschkandidaten, haben wir dann den Zuschlag bekommen.
Kannst du dich noch an den letzten Abend von Felix Fischer erinnern?
Natürlich, als wäre es gestern. 35 Jahre wie ein Wimpernschlag. Die Hütte war voll, die Menschen waren begeistert. Felix Fischer stand mit seiner Frau Lieselotte, die er ja immer sehr liebevoll als Finanzministerin bezeichnet hat, auf der Bühne, weil Lieselotte hat das Geld verwaltet, das ihr Mann mit vollen Händen für Filme ausgegeben hat. Die standen auf der Bühne, das Publikum hat Standing Ovations gemacht und hat Banner hochgehalten, auf denen stand: Felix, wir danken dir. Das war toll. Das war wirklich sehr beeindruckend. Das habe ich nicht vergessen. Also das war wirklich ein ganz toller Abschied. Da hat man gesehen und gespürt, welche enge Verbindung ein Kinobetreiber zu seinem Publikum aufbauen kann über all die Jahre. Also die Leute haben diesen Felix Fischer geliebt. Das kann man nicht anders sagen.
Du hattest bestimmt ein bisschen Schiss, in diese großen Fußstapfen zu treten, oder?
Ach, man ist jung und selbstbewusst. Und wir hatten ja jetzt auch lange Zeit sind wir ja bei Felix Fischer ein- und ausgegangen, und er hat uns seine Geschichten erzählt. Also so, wir hatten schon ein bisschen Ahnung, was da auf uns zukommt. Und man musste da jetzt auch selbstbewusst genug sein, in diese Fußstapfen zu treten und da nicht so ein bisschen vor Ehrfurcht zu erstarren.
Und ihr habt dann auch ein bisschen was anders gemacht als er. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass er immer an der Treppe stand und jeden Gast einzeln begrüßt hat. Das habe ich jetzt bei dir eigentlich noch nie erlebt.
Ja, so ein paar Sachen haben wir dann geändert. Also wir waren dann ja auch zu zweit. Wir haben zum Beispiel die Anzahl der Vorstellungen haben wir erhöht. Wir haben ein Monatsprogramm rausgegeben. Das fand Felix Fischer ganz unglücklich, weil er hat immer nur so Wochenprogramme. Und haben so ein paar Sachen geändert. Wir standen dann weniger oben am Kartenabriss, sondern wir standen meistens unten an der Kasse. Also hatten auch da immer den direkten Bezugspunkt zum Publikum, aber mehr finanzieller Natur als da oben mit Hallo sagen. Also wir waren stärker in den Betrieb eingebunden.
Und die Kasse klingelte ja auch anfangs. Ihr wart phänomenal erfolgreich. Wie viele Besucher hattet ihr so im Schnitt oder pro Vorstellung?
Wir waren Anfang der 90er Jahre das erfolgreichste Kleinstadtkino in ganz Deutschland. Kleinstadtkino heißt in dem Falle unter 20.000 Einwohnern und wir hatten in einem Jahr 91.000 Besucher. Das Wahnsinn. Ist unglaublich.
Ja. Da war dein Glück wahrscheinlich auf dem Höhepunkt, oder?
Ja, das war ein unglaublicher Stress, aber es war also wirklich, wie du schon sagst, glücksmachend. Ich kann mich erinnern, wir haben Anfang der 90er Robin Hood, König der Diebe mit Kevin Costner gezeigt. Wir hatten den Film Freitagabend, Samstagabend und am Sonntag zwei Vorstellungen, also nur vier Vorstellungen. Und ich habe dann am Montagmorgen mit dem Verleih telefoniert, der wollte wissen, wie viele Besucher habt ihr gemacht? Das ging damals noch per Telefon. Da habe ich gesagt, 2000. Schweigen in der Leitung und der so, kannst du das bitte nochmal sagen? Da sage ich 2000. Was macht ihr da? Und ich ganz selbstbewusst, unseren Job.
Sehr schön. Was war denn der erfolgreichste Film?
Der erfolgreichste Film jener Jahre war, glaube ich, der mit dem Wolf tanzt. Mhm, von der Geschichte her, von der Umsetzung her, so ein klassischer Victoria-Film. Mhm. So unterhaltsam, anspruchsvoll, nicht zu belehrend, tolle Bilder. Und das war diese Zeit, kann man ja gar nicht mehr sagen, es gab nur die Möglichkeit, den Film im Kino zu sehen. Also was damals das Programm ausgezeichnet hat, war die regelmäßige Wiederholung. Wenn ein Film erfolgreich war, hat man ihn 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen später nochmal gezeigt. Das heißt, so ein Film, der mit dem Wolf tanzt, konntest du ein Jahr später zeigen und er war immer noch ausverkauft, weil es immer noch Publikum gab. Es gab ja eine Mundpropaganda, die monatelang Zeit hatte, sich zu verbreiten. Und man konnte den Film dann nur im Kino sehen. Mhm. Und dann kam ja noch, mit dem Wolf tanzt dauerte 3 Stunden und dann gab es danach noch eine 4-Stunden-Fassung, den Director's Cut, ausverkauft. 500 Leute auf den sehr engen Stühlen, Sitzreihen im Victoria-Kino, die sich 4 Stunden lang diesen grandiosen Film angeguckt haben.
Beeindruckend. Die goldenen Zeiten des Kinos. Ja, 1999 fand dann der Höhenflug ein Ende, ne?
1999 hat dann in Siegen der Cinestar eröffnet, das erste Multiplex in der Gegend. Und das war vorher klar, dass das Auswirkungen haben wird. Früher gab es so diese Koexistenz, das Victoria für die anspruchsvollen Filme und das Apollo-Kino so mit den Unterhaltungsfilmen. Und weil die Säle jetzt im Apollo auch nicht so schön waren und das Programm auch nicht so schön war, hat dieses Multiplex dann wirklich auch in so eine Lücke reingestoßen und das war von Anfang an erfolgreich. Und das haben wir gemerkt. Wir haben ab 99 jedes Jahr 10.000 Besucher verloren.
Ihr musstet also quasi zwangsweise was auch am Kinoprogramm verändern, ne?
Eher weniger. Ja, also nicht wirklich verändern, aber es gab halt Filme, von denen man sich verabschieden konnte. Es gab so eine gewisse Art von Unterhaltungsfilmen, die brauchte man nicht mehr zu zeigen. Weil wir haben diese Filme ja nicht zum Start gezeigt. Wir kamen ja in der Regel immer erst ein paar Wochen später an die Filme. Und dann waren die tatsächlich vom Sinister abgefuttert. Der hatte dann das Publikum abgegriffen. Das war tatsächlich eine grundlegende Veränderung in diesem Verhältnis zwischen Siegen und uns. Das stimmt.
Aber ihr habt dann auch zum Beispiel so Themenwochen gemacht oder Kinderkino oder Kino für Frauen speziell. Das war ja genau, so eure Spezialität so ein bisschen. Genau. Auch, ne?
Also wir haben das Profil dann verschärft. Mhm. Es gab einfach Filme, die hat man dann nicht mehr gezeigt. Wo man gesagt hat, nee, macht keinen Sinn, dass sie finden, diese Filme finden im Sinister ihr Publikum. Wir konzentrieren uns woanders drauf.
Wer sind die treuesten Kinobesucher? Sind das im Wesentlichen ältere Menschen, die jetzt noch ins Kino gehen? Wir sprechen jetzt mal von der aktuellen Zeit oder kommen junge Leute auch noch? Das hängt also, wahrscheinlich auch vom Film ab, ne?
Ja, also wobei man das schon sagen kann, dass wir ein eher älteres Publikum, so 40 plus aufwärts bedienen. Also das, was so an Unterhaltungsfilmen angeboten wird, diese ganzen Comic-Verfilmungen, Fast and Furious, solche Actionfilme und so weiter, die zeigen wir nicht mehr und dann haben wir dieses Publikum auch nicht. Also wir haben viele Familien, weil wir halt ein tolles Kinderprogramm haben, Jugendfilme haben, dann kommen die Familien und dann ist so ein Bruch, und dann geht das so ab 40 wieder aufwärts. Also gerade jetzt in meinen letzten Wochen sind dann so viele ältere Menschen, die dann vor mir stehen und sagen, ja, wir sind die letzten 35 Jahre gerne zu Ihnen gekommen, schade, dass Sie aufhören, und wünschen Ihnen alles Gute und sind gespannt, wie es weitergeht. Also das ist so auch das Alter, die schon wirklich ganz lange Stammkunden sind.
Wie oft kommen so die Stammkunden?
Also wir haben Menschen, die sich als Stammkunden bezeichnen, wenn sie einmal im Jahr kommen. Und wir haben Stammkunden, die das niemals von sich behaupten wollen würden, die aber zweimal die Woche kommen.
Das ist ja schon was. Was sind denn so deine besonderen Kinoerlebnisse gewesen in diesen 35 Jahren? Die kannst du unmöglich alle erzählen, aber welche wirst du nie vergessen oder welche waren besondere Glückserlebnisse für dich?
Wie viel Zeit haben wir? Wir sind ganz am Anfang, ein, zwei Wochen nach Übernahme des Kinos, haben wir uns selbst so ins Knie geschossen, der Carsten Gülker und ich. Damals war dieser Film Nicht ohne meine Tochter nach dem Buch von Betty Mahmoudi, war in aller Munde, und wir bekamen eine Förderkopie. Es gab damals noch zusätzliche Kopien für Kleinstadtkinos, um die zu unterstützen. Wir bekamen eine Förderkopie und wir wussten, dass das jetzt nicht so der anspruchsvolle Film ist, und haben dann in unserer jugendlichen Überheblichkeit gesagt, den zeigen wir nur 4 Tage statt eine komplette Woche. Diese 4 Tage waren die Hölle, sie waren ausverkauft, jede Vorstellung ist aus allen Nähten geplatzt, wir sind nicht mehr ans Telefon gegangen. Wir haben uns das Leben unnötig schwer gemacht, wir hätten den einfach eine Woche zeigen sollen, wir haben das völlig unterschätzt, wie viel Druck auf diesem Film war, und haben den so schnell als möglich wiederholt, und es war wirklich total anstrengend. Das waren ja wirklich nur Frauen, Mütter, alle beseelt, diesen Film zu sehen, alle von diesem Thema bewegt. Also das da in der Kasse zu stehen, das, das war nicht einfach.
Hattet ihr auch mal Schauspieler zu Gast bei besonderen Filmevents oder sowas?
Selten, das kann man an den Fingern einer Hand abzählen. Also wirklich ganz selten, weil wir liegen einfach zu weit vom Schuss. Wir hatten mal die Christine Urspruch zu Gast, die wir heute alle als Alberich aus den Münster-Tatorten kennen. Die war damals bei uns, weil sie das Sams gespielt hat. Mhm. Ulrich Nöten war quasi der Vater vom Sams, wo das Sams eingezogen ist. Und dann war Christine Urspruch zu Gast. Und die Kinder waren ganz distanziert, weil sie saß da ja als normale Person und nicht in diesem Sams-Kostüm. Und die Kinder haben da wirklich riesige Augen gemacht, die konnten das gar nicht fassen. Das soll jetzt das Sams sein, aber die hat doch gar keine Wunschpunkte im Gesicht.
Schön. Also wie bei deinem Vorgänger Felix Fischer wurde das Kino jedes Jahr bis heute vom Bundesinnenministerium für ein herausragendes Jahresfilmprogramm ausgezeichnet. Neu hinzu kam bei dir dann noch der jährliche Kinoprogrammpreis der Film- und Medienstiftung NRW. Sowas macht dir auch sehr stolz, ne?
Ja, das macht wirklich stolz. Auch wenn das Publikum vor einem steht und sagt, das war ein schöner Film, aber es lobt einen ja ansonsten keiner. Und dann wirklich von berufener Stelle zu hören, gutes Programm. Ja, wir wussten immer, gerade bei der Filmstiftung, dass wir im Vergleich zu anderen Kinos jetzt nicht die Besten waren. Aber man hat halt immer berücksichtigt, unter welchen Bedingungen machen die Kino. Die machen Kino am Ende der Welt. Das hat die Filmstiftung mal gesagt. Die Filmstiftung war einmal zu Besuch. Dann stiegen die aus dem Auto aus und meinten, Herr Manderbach, wir haben nicht gedacht, dass hier noch Zivilisation kommt, dass es hier noch ein Kino gibt. Und deshalb hatten wir immer einen Bonus. Und unter dieser Berücksichtigung hat man uns dann halt immer ausgezeichnet.
Eben, das ist auch eine besondere Leistung, finde ich, in der abseitigen Lage ein erfolgreiches Kino zu führen. Toll. Hattest du nie Lust, mal irgendwie so in eine Stadt zu ziehen, Großstadt zu ziehen und ein großstädtisches Kino zu führen?
Ich habe eine Studienbekannte, die ist irgendwann nach Köln gezogen und die sagte, nur komm doch nach Köln, hier gibt es so viele tolle Programmkinos und das macht so Spaß und wir sind jede Woche mindestens ein, zwei Mal im Kino, komm doch nach Köln. Nee, habe ich gesagt, in Köln bin ich einer von vielen, aber im Kreis Siegen-Wittgenstein bin ich der Einzige.
Was ist denn für dich als Filmchef, als Kinoleiter der größte Moment an einem Filmabend oder das größte Glücksgefühl?
Das sind zwei Dinge. Als reiner Kinobetreiber bin ich erstmal froh, wenn alle drin sitzen. Wenn es eine gut besuchte Vorstellung ist und man hat dann endlich alle drin und alle haben ihren Platz gefunden und sind damit auch zufrieden. Und der Film läuft und er läuft auch einwandfrei. Und es gibt nicht wie beim 35mm Film Kratzer auf dem Film oder eine Laufschramme oder sonst irgendwas. Sondern das ist gutes Licht, guter Ton, toller Film. Das ist das eine. Und das andere ist dann, wenn dann nach der Vorstellung jemand vorbeikommt und sagt, Herr Minderbach, das war ein toller Film, den nehmen wir mit nach Hause. Ich persönlich habe mal in der Vorstellung gesessen, The Green Book. Da geht es um einen schwarzen Pianisten, der durch den Süden der USA reist und der von einem etwas grobschlächtigen italienischen Chauffeur gefahren wird. Und wie diese beiden ungleichen Männer Respekt voreinander entwickeln und Freunde werden. Auf dieser Reise durch den Süden, als der Film zu Ende war, gab es Applaus. Das Publikum das ist wirklich selten. Und manchmal höre ich es nur, weil ich nicht im Saal bin. Da saß ich selber in der Vorstellung. Ich selber war von diesem Film völlig begeistert. Dann bleibt man auch noch sitzen und guckt den Abspann und sitzt dann vielleicht noch 5 Minuten im Saal. Und da haben die Leute geklatscht. Mhm. Und dann freut man sich. Dann freut man sich, dass man den Leuten etwas so Schönes, etwas zum Glücklichmachen bescheren konnte.
Welche Filme machen dich denn besonders glücklich? Was sind deine Lieblingsfilme?
Ich habe 1984 den Film Straßen in Flammen von Walter Hill gesehen. Das ist ein Großstadt-Western. Das ist ein Film, der zwar in der Jetztzeit spielt, aber lauter Western-Elemente hat. Eine Rocksängerin wird von einer Rockerbande entführt und ihr Ex-Freund taucht mit dem Gewehr auf und befreit sie. Das ist so. Man muss nur die Rocker durch die Indianer ersetzen und so weiter, dann ist es ein Western. Und das war der erste Rock'n'Roll-Film, weil Rockmusik, es wird sehr viel gesungen in dem Film. Die Musik stammt von Jim Steinman, der die Musik gemacht hat für Meat Loaf und Bonnie Tyler. Das heißt so richtige Rockhymnen. Den habe ich in den ersten 6 Wochen auch, glaube ich, 6-mal gesehen. Da war ich drin. Ich konnte alles auswendig. Und das war so, bis in meine 50er war das mein Lieblingsfilm. Mhm. Heute ist es Der schwarze Falke von John Ford.
Warum?
Das ist die ehrlichste, schwierigste Rolle, die John Wayne jemals gespielt hat. Ein verbitterter Westerner, der jahrelang quer durch den Westen seine von Indianern geraubte Nichte sucht. Eigentlich ist er ein völliger Rassist und hat auch vor, seine Nichte zu ermorden, wenn er sie dann endlich wiederfindet. Was er dabei alles erlebt, wie ihn das auch verändert und am Ende dann gut ausgeht. Er findet dieses Mädchen, er tut ihr nichts, er bringt sie nach Hause. Und die Schlussszene dieses Films ist einfach, rührt mich jedes Mal zu Tränen. Das ist, er bringt dieses Mädchen an, nimmt das vom Pferd, die alle sind glücklich, die auf sie gewartet haben, die Familie, die ihn begleitet haben, alle gehen ins Haus rein. Die Kamera geht nach draußen oder schaut nach draußen ins Monument Valley durch die offene Türe. Da steht dann John Wayne. Er hat seine Aufgabe erfüllt, aber er weiß, in dieser Familie ist kein Platz für ihn. Er ist ein Außenseiter. Und dann dreht er sich um, geht Richtung Monument Valley und die Kamera verfolgt ihn und dann schließt sich diese Türe und das ist das Filmende. Mhm. Er hat seinen Auftrag erfüllt, die Türe schließt sich, aber für ihn ist kein Platz in dieser glücklichen Familie und dann geht er. Das wird auch der letzte Film sein, den ich zeigen und sehen werde.
Wow, und da werden doch Tränen fließen, oder?
Ja, kannst du dich drauf verlassen.
Das sieht keiner, weil du dir den Film alleine anguckst.
Genau. Bei diesem Glücksmoment möchte ich nicht gestört werden.
Ja, nun, Filme übernehmen ja auch so ein bisschen die Funktion von Träumen, ne? Also ein Film kann uns erleben lassen, wer wir sein könnten, wenn wir uns trauen würden, seine Botschaft umzusetzen. Ich weiß nicht, ob der Film, den du da eben erwähnt hast, dazu passen würde, aber gibt es Filme, die vielleicht dein Leben so ein bisschen mitbestimmt, beeinflusst oder sogar verändert haben?
Bestimmt, wobei mir jetzt konkret keiner einfällt, aber ich habe wirklich viele Filme in meinem Leben gesehen, die ich ganz toll fand. Also es gibt konkret schon einen, der mich wirklich nämlich wirklich Glücksgefühle ausgelöst hat. Ich war in Köln auf einer Filmmesse und habe den französischen Film The Artist gesehen. Das ist ein Stummfilm. Also ein Stummfilm, das ist noch gar nicht so lange her, in dieser Jetztzeit, der halt beschrieben hat, wie ein Stummfilmstar damit klarkommen muss, dass es jetzt einen Tonfilm gibt. Das ist so schön umgesetzt, wie dieser Mann von Wassertropfen nachts geplagt wird, von diesem Geräusch, vom Ticken der Uhr und so weiter. Also wie er damit kämpft, diesen Tonfilm anzunehmen. Und wie dann seine Karriere endet und die der jungen Schauspielerin, die er noch zu Stummfilmzeiten kennengelernt hat, die wird dann ein Tonfilmstar, während er immer weiter in die Gosse singt, wird sie ein berühmter Star und dann findet sie ihn in der Gosse und hilft ihm, wieder auf die Beine zu kommen. Ich bin nach der Vorstellung aus dem Kino raus in das riesige Foyer des Kölner Kinos und habe geschrien vor Freude.
Wahnsinn. Ja, ich glaube, so muss Kino sein, ne? So emotional. Das sind auch die Filme, die mich am meisten begeistern, ne? Wenn ich in irgendeiner Weise emotional ergriffen werde, wenn ich lachend vor Freude, lachend das Kino verlasse oder aber eben auch weinend. Das ist mir ja auch schon passiert, als ich bei dir im Kino war. Ich wollte eigentlich eine Komödie gucken mit einer Freundin und dann hast du gesagt, ja, ich weiß nicht, ob das so das Richtige für dich ist. Und da lief dieser tolle Film Richard Gere, Hashimoto, die Geschichte, wo der Hund erleben muss, wie sein Herrchen stirbt. Und ich habe Rotz und Wasser geheult und du hast mir aber vorher auch schon ein paar Taschentücher mitgegeben. Das fand ich klasse.
Ja, das war auch so ein Film, der vielleicht keine Glücksgefühle ausgelöst hat, aber einen im tiefsten Inneren angesprochen hat.
Weißt du sofort, wann ein Film ein Kassenschlager wird? Welche Zutaten braucht es? Also außer Emotionen, das haben wir jetzt schon gehört. Gute Darsteller natürlich, ne?
Also wenn ich wüsste, welcher Film ein Erfolg wird, würde ich Lotto spielen.
Aber wie suchst du denn die Filme aus? Guckst du dir die vorher an, bevor du die zeigst? Oder verlässt du dich da auf andere Kritiken?
Also man hat eigentlich keine Möglichkeiten, die Filme vorab zu sehen. Es gibt bei den großen Majors, die laden dann schon mal gezielt ein und präsentieren dann ihre Filme. Es gibt ein paar Filmmessen, wo man sich Filme angucken kann, sowohl für den Mainstream-Bereich als auch für den Arthouse-Bereich gibt es dann spezielle Treffpunkte, wo man viele Filme gucken kann. Da fehlt mir meistens die Zeit so. Ich bin ja ein Ein-Mann-Kino. Ich kann nicht für eine Woche nach Leipzig fahren und 20 Filme gucken, weil dann müsste ich ja eine Woche schließen, aber man könnte da so ein bisschen gucken. Nein, in der Regel, man verlässt sich auf das, was die Kollegen schreiben. Der katholische Filmdienst habe ich seit 30 Jahren abonniert, den evangelischen Filmbeobachter. Dann gibt es noch ein paar Branchenblätter, dass man so Pi mal Daumen einen Eindruck hat.
Woran erkennt man denn die wahren Kinoliebhaber? Die bleiben auf jeden Fall sitzen, bis der Abspann abgelaufen ist. Mich regt das immer auf, wenn jemand sofort, kaum ist der Film zu Ende, seine Sachen packt und rausgeht.
Also ich finde, jeder Film hat Respekt verdient. Respekt heißt, ich bin eigentlich früh genug da. Nicht erst dann, wenn der Vorspann schon läuft, sondern ich bin früh genug da und ich bleibe auch, bis der Film zu Ende ist und ich gehe während dieser Laufzeit nicht auf die Toilette, spiele am Handy oder sonst irgendwas. Weil das würde man auch nicht machen, wenn es eine Theatervorstellung wäre oder ein Konzert. Das ist das eine. Das andere, man muss mal ganz klar sagen, früher waren die Leute mutiger. Dann ist man einfach mal in den Film gegangen, das ist der neue Film von Regisseur XY, der neue Film von dem und dem Schauspieler oder es gibt irgendeinen anderen Anhaltspunkt. Also da genügt relativ wenig als Motivation, um ins Kino zu gehen. Und deshalb war man dann auch 2-3 Mal die Woche vielleicht im Kino oder 4-5 Mal im Monat. Da gab es eine größere Neugierde. Die fehlt heute. Heute gehen die Leute auf Nummer sicher ins Kino. Die wollen vorher schon wissen, was sie erwartet. Wer meine intellektuellen Bedürfnisse befriedigt? Habe ich was zu lachen? Kann ich mich gruseln oder so? Niemand nimmt mir das Risiko in Kauf, enttäuscht zu werden oder festzustellen, war nicht so, wie ich gedacht habe, aber war trotzdem gut. Heute will man quasi eine Garantie haben auf gute, gelungene, anspruchsvolle Unterhaltung.
Das hat sich auch viele Menschen zu Hause, ein Bildschirm, der einer Leinwand in der Größe ähnelt. Und man guckt sich das dann auf dem Sofa an. Also das Kinogeschäft insgesamt ist deutlich schwerer geworden, ne, in den letzten Jahren. Corona brachte auch nochmal einen massiven Einbruch.
Also Corona hat wirklich tiefe Spuren hinterlassen. Im ganzen Kulturbereich ist es ja nicht nur, dass im Kinobranche Zuschauer fehlen, auch in der Konzert- und Theaterbranche gehen nach wie vor weniger Leute als vor der Pandemie hinein. Was uns von den Kollegen unterscheidet ist, wir haben durch die Streaming-Portale einen völlig neuen Konkurrenten bekommen. Es ist tatsächlich so, dass manche Filme parallel laufen. Bis ich die bekomme, sind die schon auf dem Streaming-Portal zu sehen, während ich sie noch zeige. Das ist unglücklich, um es vorsichtig auszudrücken. Was richtig ärgerlich ist, dieses Nachspiel, was man früher hatte, oder dieses Repertoire, dass man einen Film dann nochmal gezeigt hat, ein paar Wochen später oder ein paar Monate später, das geht nicht mehr. Wenn er einmal auf dem Streaming ist, macht es keinen Sinn mehr, den im Kino wieder einzusetzen. Früher hätte ich zum Beispiel den neuen Bruce Springsteen-Film Deliver Me From Nowhere, den hätte man schön alle paar Wochen zeigen können, weil es gibt da ein verlässliches Publikum. Der Film war aber dann schon 6 Wochen nach Kinostart bei Disney Plus zu sehen und damit hat sich das erledigt. Dann brauchen sie den nicht mehr zu zeigen.
Gibt es dem Kino überhaupt noch eine Chance?
Das Kino hat seine Stärken und wird sie auch behalten. Hat halt wenig Einfluss auf die Konkurrenz. Meine Hoffnung ist höchstens, dass diese Streaming-Portale sich gegenseitig kannibalisieren, dass die Leute es irgendwann leid sind, dass es immer mehr Streaming-Portale gibt und dass es immer mehr Geld kostet. Und dann sagen, nee, dann lieber einmal vernünftig ins Kino gehen und einen Film gucken. Mhm. Aber ob das so kommt?
Na, auf jeden Fall ist das Kino mittlerweile in den Neubau kultureller Marktplatz Hilchenbach eingezogen. Und hat für mich, also, und ich glaube auch für viele andere Kinobesucher, doch ein bisschen oder ein bisschen viel von der alten Kinoatmosphäre verloren. Gehst du deshalb auch vielleicht mit einem lachenden Auge?
Ich gehe mit einer gewissen Erleichterung. Ich habe jetzt 35 Jahre dieses Victoria-Kino leiten können, so wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt beginnt wirklich ein neuer Zeitabschnitt, dadurch, dass das Victoria-Kino Teil von dem kulturellen Marktplatz geworden ist, dass es jetzt einen zweiten Kinosaal gibt, eröffnet mehr Möglichkeiten, auch mehr Risiken, weil wenn man sich in 2 Sälen verdisponiert hat, in 2 Sälen Flops läuft, dann ist das auch nicht schön. Nein, also es ist ein guter Zeitpunkt, um zu gehen.
Wird man dich denn dann hin und wieder als Rentner oben in der schönen Loge des Victoria sehen, Chips knabbernd, Wasser trinken und Cola, das sind ja deine Lieblingsgetränke, oder bereist du erstmal ganz viele andere Kinos?
Ich werde erstmal viele andere Kinos bereisen. Ich war jetzt 35 Jahre vor Ort und das ist sicherlich besser, da erstmal einen gewissen Abstand zu gewinnen. Ich freue mich zum Beispiel, im Sommer kommt ja The Odyssey von Christopher Nolan. Das ist ein Film, dem ich wirklich entgegenfiebere. Und den werde ich mir sicherlich in einer Großstadt auf einer riesen Leinwand anschauen. Mhm. Und was so die kleinen Filme betrifft, Köln ist vor der Haustür. Wenn ich auch nicht mehr als Kinobetreiber, so kann ich dann als Kinobesucher nach Köln zurückkehren.
Da gibt es auch einige schöne Programmkinos.
Genau, ich habe während meines Studiums ein 6-wöchiges Praktikum damals gemacht beim Deutschlandfunk und war in dieser Zeit in Köln in den Kinos und habe das genossen. Und da werde ich dann sicherlich wieder hin zurückkehren. Mhm. Aber natürlich werde ich wieder ins Victoria gehen, aber es sollte erstmal ein bisschen Pause vergehen.
Jetzt kommt aber dann erstmal der Abschied. Wann wird der sein und wie wird er stattfinden?
Am 25. April werde ich ein letztes Mal die Blues Brothers zeigen. Die Blues Brothers gehören zur DNA des Victoria Filmtheaters. Das war immer ein Highlight und einer meiner liebsten Vorstellungen. Carsten Kulka und ich haben damals den Film gezeigt und haben gesagt, komm, wir machen eine coole Aktion. Jeder, der als Blues Brothers kommt, also schwarzer Anzug, Hut, Sonnenbrille, Krawatte, hat freien Eintritt. Ich glaube, wir haben nicht viel Geld eingenommen an dem Abend. Der Saal war voll, aber alle waren im Kostüm. Es war eine unglaubliche Stimmung. Also der Film gehört zum Haus und das wird dann auch am 25. April der letzte Film sein, den ich öffentlich zeige.
Und wann fällt dein letzter Vorhang? Also wir haben eben schon gehört, es wird nicht der Film sein, spiel mir das Lied vom Tod.
Nein, also der letzte Film, den ich schauen werde, wird dann tatsächlich der Schwarze Falke mit John Wayne sein.
Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Ich glaube, wir haben alle gespürt, wie beseelt Jochen Manderbach von dem ist, was er tut, was er bald nicht mehr tun wird. Und er hat sich das ja auch sehr früh zum Ziel gesetzt. Eine sehr gute Voraussetzung, um im Beruf und im Leben insgesamt Glück zu erleben. Ich wünsche dir eine ganz tolle letzte Vorführung und bedanke mich für das schöne und ehrliche Gespräch. Alles Gute für dich, lieber Jochen.
Vielen Dank.